Heute spreche ich mit jemandem, der seit Jahrzehnten mit Leidenschaft und Tatkraft für erneuerbare Energien und eine nachhaltige Lebensweise kämpft.
Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Was man bewegt. Mein Name ist Klaus Mastallier. Mein heutiger Gast ist KMB-Mitglied Alfred Klepatsch aus Windhag bei Freistadt. Er ist pensionierter Landwirtschaftslehrer, war langjähriger Bürgermeister, Obmann des Bezirksabfallverbands, Gründer und Obmann des Vereins Energiebezirk Freistadt und Initiator zahlreicher Energieprojekte. Wir sprechen über seine persönlichen Erfahrungen, die Energiewende und Klimaziele für Österreich. Lieber Alfred, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß euch.
Alfred, du warst viele Jahre als Landwirtschaftslehrer, Bürgermeister und in verschiedenen anderen Funktionen aktiv. Wie bist du persönlich zum Thema Energie und Klimaschutz gekommen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis, das dich besonders geprägt hat?
Würde ich sagen, nein. Man ist so hineingewachsen. Ich bin im ländlichen Bereich aufgewachsen. Wir haben zu Hause eine kleine Landwirtschaft und wir haben immer mit Holz geheizt. Und ein Impuls in diese Richtung ist gekommen durch meinen Bürgermeistervorgänger, der in den Mitte der 1980er Jahre bereits eine kommunale Hackschnitzelheizung gemacht hat und das hat mich inspiriert und dann bin ich sukzessive hineingewachsen ins Energiethema, das sich von Biomasse ausgeweitet hat in Richtung Windkraft, Wasserkraft, alles was wir halt in der Region haben und zu guter Letzt hat sich das dann nochmal weit ausgeweitet in das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiger Lebensstil. So ist ein langjähriger Prozess.
Verstehe. Lass uns gleich auf eines deiner bekanntesten Projekte eingehen. Du warst an der Errichtung von zwei Windrädern im Raum Freistadt beteiligt. Wie ist dieses Projekt entstanden?
Ich war von Beginn an im Bezirksabfallverband tätig und dann auch einige Jahre Obmann. Und im Abfallverband haben wir sehr engagierte Mitarbeiter, die im Nachhaltigkeitsbereich, auch im Energiebereich sehr interessiert waren. Und da hat der Geschäftsführer zu mir gesagt, ich kenne einen, der beschäftigt sich mit Windenergie aus dem Freistädter Raum und Windhag, vom Namen her war ja was. Und dann haben wir sie getroffen und sind den Windhag mit dem Auto um den Turm gefahren, haben einen Hügel nach dem anderen so besichtigt, weil das wissen wir, bergum geht mehr Wind und haben überlegt, wo könnte da was sein. Und zu guter Letzt, wenn wir da einen halben Tag um den Turm gefahren sind, haben wir gesagt, naja, so richtig überzeugt waren wir nicht. Ich habe da auf der Anhöhe, das ist mein Grund, da können wir uns das auch anschauen. Und dann haben wir so beobachtet, weil da ist keine Bewaldung, das könnte was sein. Und dann haben wir entschieden, ja, machen wir eine Probemessung, weil man kann nicht ein Windrad aufstellen, man hat keine Daten, ist das wirtschaftlich oder nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, stellen wir da auf, da brauchen wir nicht Fragen dazu. Und was eine wichtige Geschichte war, damals hat man ja von der Technik her, man hat einen Maibaum aufgestellt und oben ist dann das Messrad gewesen. Mit wem machen wir das? Das machen wir mit der örtlichen Feuerwehr. Den Maibaum stellen wir auf. Und damit, das war für mich eine ganz wichtige Geschichte, war schon eine Beteiligung der örtlichen Bevölkerung. Und dann haben wir ein Jahr gemessen und dann haben die Winddaten ergeben, ja, das könnte was werden. Das war so der Start.
Du hast ja ein Stichwort erwähnt. Was hat es der Gemeinde gebracht, sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich?
Der Gemeinde hat das finanziell gar nichts gebracht. Heute hat die Gemeinde eine Beteiligung, dass sie so eine gewisse Entschädigung kriegt. Das ist damals kein Thema gewesen. Die Gemeinde hat die Aufgabe gehabt, die Entscheidung auch, machen wir Umwidmung, Sondernutzung, erneuerbare Energie. Also finanziell haben die nichts davon gehabt. Was mir ein wichtiger Punkt war, bevor wir auf den entschieden haben, wir errichten es, weil da muss eine Bürgerbeteiligung geben. Es darf nicht sein, dass sie die Anrainer können sich die Windrallen anschauen und die wirtschaftliche Entwicklung oder die Erträge, die kommen irgendwo anders dahin. Und da haben wir dann eher Bürgerbeteiligungsprojekt gemacht und die Windrallen gehören hübsch genau 100 Miteigentümern. Und damit ist eine andere Identifikation da und die ersten Jahre sind da oft für Freistaat gekommen und haben gesagt, ein bisschen was für die Windrallen gehört mir auch. Das ist eine sehr starke Identifikation.
Und gab es auch Widerstände und wie hast du diese überwunden?
Eigentlich an öffentlichen Widerstand hat es überhaupt nicht gegeben. Man hat gewusst, der eine oder andere steht kritisch dazu, aber so, dass wer sie öffentlich geoutet hätte und gesagt hätte, na, das ist ein Blödsinn, das hat es nicht gegeben.
Als Bürgermeister musstest du immer wieder für einen guten Interessensausgleich in der Bevölkerung sorgen. Wie ist es dir gelungen, die Bevölkerung für deine einzigartigen Projekte mitzunehmen oder wenigstens für Akzeptanz zu sorgen?
Ich bin sehr unerfahren in die Bürgermeisterei eingestiegen, aber es war für mich von Beginn an ein großes Anliegen, die Bürger in Beteiligungsprozesse einzubinden. Ich habe es ja auch viel mit der Jugend gemacht, aber auch im Energiebereich und all diesen Dingen. Also ich war eher nicht der Bürgermeister, der die starke Entscheidungskompetenz gehabt hat, sondern eher der Moderator und der Projektentwickler. Das war, so glaube ich, meine Stärke. Und so sind Projekte vielleicht nicht so schnell umgesetzt worden, wie wenn ich ein Macher war, hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber das ist oft tiefer in die Bevölkerung eingegangen und hat eine höhere Akzeptanz gefunden. Das, glaube ich, ist meine Stärke gewesen.
Also hat es auch wenig Widerstände gegeben?
Eigentlich hat kaum Widerstände. Wie gesagt, dass wir öffentlich aufgetreten wäre dagegen, hat es überhaupt nicht gegeben, dass kritische Leute gibt. Das ist das Natürlichste von allen. Aber das war also eine sehr starke Zustimmung.
Du hast den Energiebezirk Freistaat gegründet. Was war deine Vision hinter dieser Initiative?
Der Energiebezirk ist eigentlich ein Projekt, das nicht alleine von mir ausgegangen ist. Ich bin damals Obmann vom Bezirksopferverband gewesen, sondern wir sind drei Personen gewesen. Der Georg Kragl, der war Geschäftsführer vom Energiebezirk und ein Energieberater, der Miesenberger Norbert. Wir drei haben sich zusammengesetzt und überlegt, auch im Opferbereich müssen wir nicht über den Tellerrand hinausdenken. Wir haben gute Strukturen aufgebaut, dass wir gute Trennung haben, damit eine regionale Wertschöpfung. Und wenn man sich ein bisschen über den Tellerrand auslehnt, kommt man drauf, dass eigentlich die meisten Abfälle, die wir erzeugen, nicht vom Opferverband erfasst sind. Das ist die Abgase, das CO2 in die Luft. Da haben wir eine totale Fernversorgung. Wir haben da ein paar hundert Kilo Abfall pro Einwohner und ein paar tausend Kilo CO2-Ausstoß pro Einwohner. Und da ist die Idee gekommen, wir möchten das thematisch mitmachen, weil ja das ein wesentlicher Teil ist. War sehr schwierig, weil im Gesetz steht drin und das ist nicht unsere Aufgabe und all diese Dinge. Wir wollten das mit dem Opferverband in Verbindung bringen. Das war rechtlich nicht möglich. Da haben wir auch keine Unterstützung vom Land gekriegt und dann haben wir den Verein Energiebezirk Freistaat gegründet und haben dann, glaube ich, sehr engagiert in der Region mit der Bewusstseinsbildung und damit auch mit der Umsetzung von Projekten begonnen.
Da schließt ja gleich meine nächste Frage an. Welche Rolle spielt die Bevölkerung, speziell wenn es um die Bewusstseinsbildung geht?
Wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie wird man mittel- und langfristig gute Entwicklungen nur schaffen, wenn man den Boden dafür bereitet. Das heißt, Bodenbereitung heißt, die Gesellschaft kommt im Gedanken mit, was brauchen wir, wo haben wir Defizite, wo müssen wir sie hinentwickeln. Und das ist, glaube ich, die Stärke gewesen, dass wir gerade in den ersten Jahren sehr stark vorangetrieben haben. Bewusstsein schaffen für das Thema.
Österreich will bis 2040 klimaneutral werden. Aufgrund der großen wirtschaftlichen und budgetären Probleme scheint das Vorhaben in den Hintergrund gerückt zu sein. Wie realistisch ist dieses Ziel aus deiner heutigen Sicht?
Ich sage als erstes zum Ziel, ich bin froh, wenn wer den Mut hat, in der Politik hohe Ziele zu setzen. Ich bin froh und dankbar, dass die Politik so mutige Ziele formuliert. Ich weiß aber auch, dass oftmals Ziele nicht in der Form erreicht werden. Aber ich sage, setzen wir uns hohe Ziele, erreichst du nicht alles, so doch vieles. Das ist einmal ein wesentlicher Punkt. Aus meiner Sicht, ich setze mich sehr viel mit Fakten auseinander, ist 2040 aus meiner Sicht unrealistisch. Trotzdem lassen wir das Ziel stehen. Was mir abgeht, ist, dass ich wirklich was spüre. Wir machen uns wirklich auf den Weg, dass wir dorthin kommen. Da fehlt mir sehr, sehr vieles in der Politik.
Wo siehst du die größten Chancen und wo die größten Hürden?
Die größten Hürden sehe ich, wenn ich heute in die politische Landschaft schaue, dass die Gesellschaft die Realität unserer Energieversorgung eigentlich nicht erkannt hat und auch die Politik zu einem großen Teil nicht. Man führt schöne Worte, hohe Ziele, aber man macht sich nicht auf den Weg und man zeigt keinen Fahrplan auf, wie der Weg gehen könnte.
Was wären so die wichtigsten gesellschaftlichen Weichenstellungen, die jetzt passieren müssten?
Ich glaube, das Erste wird immer sein, damit man die Bevölkerung mitnimmt, dass man das Bewusstsein schärft, wo wir heute stehen. Ich sage vereinfacht, in Österreich derzeit zu gut 60%, also wesentlich mehr als die Hälfte unserer Energieversorgung ist fossil, abhängig von Putin, vom Ölscheich jetzt vereinfacht gesagt, Länder, die uns ideologisch und politisch sehr fern sind, aber wir sind abhängig und wir glauben, wir müssen diesen Weg weitergehen. Wenn wir dieses Bewusstsein nicht in die Bevölkerung bringen, die Stunde der Wahrheit wird diesbezüglich kommen, werden wir demokratiepolitisch nicht weiterkommen.
Dir ist ja die Bildungs- und Bewusstseinsarbeit in Bezug auf die großen Zusammenhänge sehr wichtig. Mhm. Wie hat sich deine Arbeit dabei entwickelt und wo stehst du da jetzt?
Ich hatte als Bürgermeister einen sehr langen Lernprozess. 1991 wurde ich Bürgermeister, 2005 haben wir den Energiebezirk gegründet. Und ich habe mich bis dorthin nie mit den Fakten sehr grundsätzlich auseinandergesetzt, sondern eher, man sagt, ja, wir haben viel Wind, wir haben viel Sonne, aber ich habe nie eine Bilanz gezogen im Energiebereich. Und 2006 machten wir das erste Bezirksenergiefest in Windhag. Unter anderem haben wir an einem Tag das Gemeindegebiet autofrei gemacht, um ein Bewusstsein zu schaffen. Aber da war auch die Reife da, dass man das von der Bevölkerung verstanden hat. Und da eröffneten wir die Energieausstellung Unser Weg nach übermorgen in die Energieunabhängigkeit. Wir bilanzierten Windhag mit einer Erhebung, Vollerhebung, wie viel Energie verbraucht Windhag, jeder Privathaushalt, jeder Gewerbebetrieb, und wir haben einen Überblick bekommen, wie die Energiesituation in Windhag aussieht. Und da auch in Windhag, obwohl wir viel Biomasse haben, mehr als die Hälfte ist fossil gewesen. Und dann haben wir in der Energieausstellung aufgezeigt, wie der Weg in eine ausgeglichene Bilanz gehen kann. Und die Zahlen und Fakten habe ich zusammengetragen und da hat bei mir ein neues Leben angefangen, weil ich auf einmal wusste, wie viel Energiepotenzial steckt im Wald drinnen, wie viel Energiepotenzial steckt in Solaranlagen, in der Windkraft drinnen. Und mir wurde bewusst, dass wir mit Technik viel erreichen können, ob das Windkraft, Wasserkraft, Photovoltaik ist. Aber eines ist mir aufgrund der Zahlensituation bewusst geworden, ohne Veränderung unseres Lebensstils werden wir nicht in eine ausgeglichene Energiebilanz kommen. Und ich glaube sogar, dass wir unter den Überkonsum, den wir in unserer Gesellschaft haben, mehr leiden, als wir glücklich sind.
Wenn wir 20 Jahre den Blick nach vorne richten, was würdest du sagen, welche Energiequellen, Sonne, Luft oder Wasser, wird deiner Meinung nach die wichtigste Rolle spielen?
Ich glaube, dass das größte Potenzial oder die einzig große nachhaltige Energiequelle ist die Sonne. Die Sonne liefert uns gigantisch viel Energie und wir werden nie unter Energiemangel leiden. Eher unter Energieüberschuss, Klimaerwärmung ist zu viel Energie in der Atmosphäre. Die Problematik ist halt, wenn ich nachhaltige Energie nutze, ob das jetzt die Windkraft ist oder Photovoltaik ist, dass sie sehr volatil ist. Aber von der Menge her haben wir überhaupt kein Problem, dass wir bilanziell unseren Energiebedarf mit Wind und PV abdecken können. Die Problematik liegt aber darin, dass sie sehr volatil ist und wir Speichersysteme brauchen und das wird eine riesen Herausforderung und dazu noch der Netzausbau. Wir haben, die Natur gibt uns genug Energie, auch für unseren heutigen Lebensstil.
Was kann jeder Bürger und jede Bürgerin ganz konkret tun, um die Energiewende voranzutreiben?
Natürlich im persönlichen Bereich Energieprojekte, ob das Photovoltaik ist, sich beteiligen an Windkraftanlagen oder anderen Sachen. Aber die wichtigste Frage, um das zu erreichen, ist, es muss jeder in sich gehen und überlegen, was brauche ich? Was brauche ich wirklich, 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 um ein gutes, glückliches Leben zu führen? Und da wird man draufkommen, dass man viele Dinge nicht braucht und dann ist eine ausgeglichene oder positive Energiebilanz leicht möglich. Ohne diese Kernfrage werden wir das Ziel nicht erreichen. Und ich glaube, dass wir glücklicher sind, wenn wir ein gesundes Maß zurücksteigen. Josef Ober aus der Steiermark, auch ein Energiepionier, hat das Buch geschrieben, wir sind keine Zivilisation, sondern eine Zuvilisation. Wir leiden eigentlich schon unter dem zu viel. Das sehe ich als eine Kernaufgabe, die wir bewältigen müssen.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du sofort umsetzen, um Österreichs Energiezukunft zu sichern?
Wow, das ist eine schwierige Frage. Vor allem deswegen so schwierig, weil unser Gesellschaft- und Wirtschaftssystem so stark nach Wachstum, mehr Konsum, unser Wirtschaftssystem ist so und damit auch, wenn Veränderungen gemacht werden, geht die Gesellschaft nicht mit. Das ist die Problematik, die wir haben, um wirklich wahr auf einen nachhaltigen Pfad zu kommen. Also Nummer eins müsste eigentlich eher das Bewusstmachen in der Gesellschaft sein und dann mit der Bevölkerung Schritt für Schritt Projekte umzusetzen. Ich weiß aber auch, dass der Hut schon so stark brennt, dass wir morgen schon die neuen Projekte umgesetzt haben sollen. Das ist die Problematik.
Also das heißt, die Bevölkerung bräuchte Mut, um es auf den Punkt zu bringen. Mut zur Veränderung.
Mut zur Veränderung, aber auch in der Politik Mut zur Veränderung. Der Mut ist nicht da, weil das Bewusstsein in der Bevölkerung nicht da ist. Und das sehe ich als riesiges Problem. Ich verurteile nicht die Politik, weil in der Politik kannst du nur Entscheidungen treffen, wenn du Mehrheiten zusammenbringst. Und es ist heute scheinbar in dieser schnelllebigen Zeit nicht mehr möglich, dass ich einen längerfristigen Bewusstseinsbildungsprozess mache, der die Grundlage ist, dass die Bevölkerung Projekte mitträgt. Das ist echt schwierig.
Sehr spannende Antworten, lieber Alfred. Zum Schluss noch zwei Fragen. Erstens, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als wichtigste Botschaft mitgeben?
Die wichtigste Botschaft, habt den Mut, wirklich in euch hineinzuhören, was brauche ich wirklich, wirklich, um glücklich zu sein. und dann Schritt für Schritt Entscheidungen zu treffen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel, den wir brauchen. Und ich mache vielleicht noch eine Werbung in eigener Sache. Ich habe mich von allen öffentlichen Funktionen zurückgezogen. Ich bin nur mehr Privatperson und niemand anderen mehr verantwortlich. Ich mache jetzt noch ein Angebot für die Öffentlichkeit. Ich mache in Windhoek Kunst- und Skulpturenwanderungen zum Thema Nachhaltigkeit. Genau dieses Thema. Und da kommen diese Themen auch vor. Und ich bin draufgekommen, dass die Kunst es leichter schafft, Themen wie Lebensstil so sichtbar zu machen, dass einer auch sagt, ja, da kann man was mitnehmen. Und das ist ein Angebot, das ich allen gebe. Wenn wer Interesse hat, bitte bei mir melden. Und wenn ein paar Leute sind und ich habe Zeit, dann tue ich das. Das ist mein Beitrag zum Gemeinwohl, zu einem positiven Gemeinwohl. Oder es will wie ein Vortrag, das mache ich auch.
Sehr schön. Und die letzte Frage noch, gibt es ein Motto oder einen Satz, der dein Engagement auf den Punkt bringt?
Als erstes einmal, es gibt einen alten Spruch, global denken, regional vernetzen, lokal handeln. Das ist, ich muss groß denken und dann Entscheidungen treffen. Und das nächste ist, tue Gutes und rede darüber.
Vielen Dank, lieber Alfred, für dieses spannende Gespräch und deinen unermüdlichen Einsatz für eine nachhaltige Energiezukunft. Danke.
Bitte.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war ein Podcast zum Thema Zukunftsenergien. Dieses Mal mit dem Klimaaktivisten Alfred Kleppertsch aus Windhoek bei Freistadt. Ich hoffe, Sie konnten sich einige Impulse mitnehmen und vielleicht die eine oder andere Idee, wie auch Sie im Alltag zur Energiewende beitragen können, umsetzen. Ich sage danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Mastallier.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was Mann bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.